Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Josephine Schulz, hallo. Die Corona-Lage wird uns auch heute wieder beschäftigen. Einmal was die verschärften Maßnahmen in den Hotspots angeht und dann auch die Debatte darum, ob die Parlamente bei den Einschränkungen stärker mitreden sollten. Außerdem gucken wir nach Brüssel, wo darüber debattiert wird, ob und wie die Agrarförderung nachhaltiger werden kann. Und es gibt offenbar einen Kompromiss, was die Untersuchung von Rassismus in den Sicherheitsbehörden angeht. Der Hintergrund dann um 18.40 Uhr widmet sich einem historischen Thema und zwar der Vertreibung der Sudetendeutschen. Jeden Tag werden jetzt neue Städte oder Regionen zum Corona-Risikogebiet erklärt. Seit heute gehört das gesamte Ruhrgebiet dazu und in vielen Bundesländern wurden heute noch einmal verschärfte Regeln beschlossen. Im Berchtesgadener Land, zum Beispiel in Bayern, da gelten besonders strikte Beschränkungen. Dort sollen die Menschen das Haus nur noch verlassen, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke fasst die Lage zusammen.
Es muss schnell gehen. Etwa 2500 Touristen mussten und müssen heute die Urlaubsregion Berchtesgadener Land verlassen, mit minimaler Vorwarnzeit. Eine Urlauberin aus Franken war am späten Vormittag noch im Wirtshaus.
Und da haben die waren ganz aufgeregt, weil eben jetzt ab heute Mittag alles dicht gemacht wird. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir jetzt im Hotel nachfragen, aber da war schon ein Zettel bereitgelegt, dass bis 14 Uhr müssen wir raus sein.
Und das hat uns überhaupt nicht gefallen, weil so schnell muss man ja reagieren können. Die Sachen packen und man hat ja alles irgendwo in Ecken liegen, wir als Touristen.
Die Staatsregierung rät den abreisenden Touristen, sich möglichst schnell auf Corona testen zu lassen. Für die Einheimischen, die in Berchtesgaden, Bad Reichenhall und Freilassing zurückbleiben, gilt nun ein Lockdown, der den Beschränkungen aus dem Frühjahr gleicht, als ganz Deutschland von der ersten Corona-Welle betroffen war. Das bedeutet konkret, das Verlassen der Wohnung ist nur noch aus triftigen Gründen erlaubt, etwa zur Arbeit oder für kurze Spaziergänge. Schulen und Kitas im Berchtesgadener Land werden für mindestens 2 Wochen geschlossen. Bei den Bürgern des Landkreises sorgt das für gemischte Gefühle.
2 Wochen sind lang, klar. Aber wir sollten auf jeden Fall durchgreifen und uns alle dran halten, sonst kriegen wir das nie in den Griff. Ne?
Für die Mütter ist es ganz übel. Die Kitas, Schulen wieder schließen, das geht überhaupt nicht. Ich weiß halt gar nicht, wie die das überhaupt machen. Finanziell auch. Das ist der Wahnsinn.
Doch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verteidigte heute erneut die harten Beschränkungen im Berchtesgadener Land.
Dort muss es jetzt entsprechende Maßnahmen geben, was zu einem Lockdown entspricht in dem Landkreis dort. Sonst werden wir die Zahl von 250 auf keinen Fall mehr reduzieren können.
Inzwischen ist der Inzidenzwert sogar noch weiter gestiegen. Er liegt mittlerweile bei 272. Die genauen Ursachen für die rasante und rekordverdächtig hohe Zahl der Corona-Infektionen ist noch nicht klar. Möglicherweise spielt die Grenznähe zu Österreich eine Rolle. Im Nachbarland sind die Zahlen höher als in Bayern. Auch könnten private Partyveranstalter und Barbetreiber eine Mitverantwortung tragen, die sich nicht an die Regeln gehalten hatten. Der örtliche Landrat Bernhard Kern hält den Lockdown für dringend notwendig, auch weil die Zahl der Einlieferungen in die Krankenhäuser des Landkreises steigt. Bisher reichen die Kapazitäten an Intensivbetten und Beatmungsgeräten noch, sagt Landrat Kern.
Wir bekommen vom Freistaat und vom Bund die entsprechenden Unterstützungen. Die Leute bei uns im Amt haben die Zimmer freigeräumt, dass wir 40 Bundeswehrsoldaten aufnehmen können. Die Unterstützung der Polizei ist gegeben und es sind die CTT-Teams, die Nachverfolgungen anstellen.
Diese Kontaktnachverfolgung soll die weitere Ausbreitung des Virus verhindern. Das Gute, der Landkreis Berchtesgaden ist mit rund 100.000 Einwohnern nicht sehr groß, sodass die absolute Zahl der Infektionen in etwa dem Inzidenzwert entspricht und einigermaßen überschaubar ist. Aber auch anderswo in Bayern steigen die Corona-Infektionszahlen, vor allem im Süden, in Oberbayern und Schwaben. Der Freistaat liegt mittlerweile wieder über dem Bundesdurchschnitt bei einem landesweiten Inzidenzwert von 52. Im Rest Deutschlands ist die Covid-Lage uneinheitlich. Der starken Verbreitung des Coronavirus in Großstädten wie Berlin, Stuttgart, Köln und im Ruhrgebiet stehen Bundesländer wie Sachsen-Anhalt oder Brandenburg gegenüber, die vergleichsweise niedrige Fallzahlen haben. Ein Blick auf die Übersichtskarte des Robert-Koch-Institutes zeigt, der Süden und Westen Deutschlands ist stärker betroffen als der Nordosten. In vielen grenznahen Regionen zu Belgien, Holland, Frankreich und Österreich sind die Werte besonders hoch. Das gilt auch für Sachsen mit seiner Grenze zum extrem betroffenen Tschechien.
Also drastische Einschränkungen, die teilweise an die Situation im Frühjahr erinnern. Und immer lauter wird die Kritik, dass solche Maßnahmen nicht allein von der Exekutive entschieden werden sollten, sondern dass das eigentlich die Aufgabe der Parlamente wäre. Volker Fintermer zum Stand dieser Debatte.
Ein Stück weit ist es auch eine verquere Debatte, die da seit dem Wochenende geführt wird, weil die Klage vieler Bundestagsabgeordneter tatsächlich darauf hinausläuft, als stünde der Bundestag als wichtigster Gesetzgeber im Land in der Corona-Krise nur am Spielfeldrand und dürfe den Entscheidungen der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten nur teilnahmslos zuschauen. Genau diesen Eindruck aber will Gesundheitsminister Jens Spahn, dessen Entscheidungsbefugnisse durch das Infektionsschutzgesetz erheblich ausgeweitet wurden, so nicht stehen lassen.
Das ist ja nicht irgendwie Willkür oder Zufall, dass es entsprechende Möglichkeiten für den Bund, für den Bundesminister gibt oder für die Länder, sondern das sind gesetzliche Grundlagen, vom Bundestag beschlossene Grundlagen. Und auch die epidemische Lage von nationaler Tragweite ist festgestellt worden vom Bundestag. Sie ist seitdem mehrfach im Bundestag diskutiert worden und der Bundestag hat entschieden, sie nicht aufzuheben.
So Spahn am Morgen im ZDF. Die Regelungen waren im Mai mit den Stimmen der Koalition gegen die Voten von AfD, FDP sowie der Linken und der Enthaltung der Grünen angenommen worden und daran hat sich seitdem nichts geändert. Allein die zunehmend zweifelnden Stimmen innerhalb der SPD und auch Teilen der Union lassen die Frage aufkommen, ob das bei einer geplanten Verlängerung der Beschränkungen über den 31. März des kommenden Jahres hinaus gleichermaßen der Fall wäre. Denn das Bundesgesundheitsministerium strebt im Eilverfahren eine Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes an, wodurch spezielle Befugnisse des Bundesgesundheitsministers zur Seuchenbekämpfung zumindest verlängert, aber auch erweitert werden sollen.
Was wir vereinheitlichen wollen und übrigens auf eine bessere rechtliche Grundlage, auf eine eindeutigere rechtliche Grundlage stellen wollen, das ist ja auch das, was Abgeordnete zu Recht fordern, sind die Regelungen rund um die Einreise. Das kann doch nur der Bund regeln und das sieht eben der Gesetzentwurf vor.
Dagegen sieht Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen im Gespräch mit dem Deutschlandfunk einen erheblichen Diskussionsbedarf im Parlament, der keine weiteren Eilentscheidungen zulasse.
Wir haben einen Föderalismus, aber wir sehen ja, dass das, was passiert, nicht unbedingt beruhigend ist, wenn die Bundesländer sehr unterschiedlich agieren. Und deswegen ist es richtig zu sagen, so, es wird konkreter gefasst, wie die Ermächtigungsgrundlagen aussehen. Das heißt, der Bundestag muss zwingend einen Zustimmungsvorbehalt haben, aber er kann auch aufheben.
Das sei die originäre Aufgabe des Parlaments und die sollten sich die Parlamentarier auch wieder zurückholen, betonte Roth. Ähnlich argumentiert auch FDP-Chef Christian Lindner, zumal die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems derzeit nicht gegeben sei.
Und deshalb sollte jetzt im Parlament über die weitere Krisenstrategie beraten werden, damit öffentlich klar wird, welche Freiheitseinschränkungen sind jetzt nötig, damit auch geprüft werden kann, welche Entscheidung ist wirklich wirksam. Es gibt ja Regeln. Ich denke an das Beherbergungsverbot. Die haben sich als unwirksam herausgestellt. Ich bin sicher, das Parlament hatte eine solche Entscheidung nicht getroffen.
Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, CDU, hatte gestern in einem Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden eine stärkere Beteiligung des Parlaments gefordert, in der der Bundestag seine Rolle als Gesetzgeber und öffentliches Forum deutlich machen sollte, um den Eindruck zu vermeiden, die Pandemiebekämpfung sei ausschließlich eine Sache von Exekutive und Judikative.
Der Beitrag von Volker Findhammer. Das Aussterben der Fußgängerzonen oder das Schließen von Läden ist jetzt nicht allein eine Folge von Corona, sondern ein Prozess, der sich auch schon länger beobachten lässt und der unter anderem damit zusammenhängt, dass viele Leute lieber im Internet shoppen. Was man dagegen tun kann, also wie man die Innenstädte wieder attraktiver machen kann, das war heute Thema bei einem Treffen im Wirtschaftsministerium und Nadine Lindner hat das Ganze verfolgt.
Das Kulturgut Innenstadt steht auf dem Spiel, denn zehntausende Läden sind derzeit bedroht. Dieses düstere Bild zeichnete Stefan Gent, Geschäftsführer des Handelsverbandes HDE, nach dem sogenannten Innenstadtgipfel mit CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
Und leider muss man sagen, dass wir momentan sehen, dass bis zu 50.000 Geschäfte auch in den Lagen, in den kleinen und Mittelstädten, auch in den Stadtteilen gefährdet sind, vom Markt verschwinden, wenn wir nicht gegensteuern.
20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Unternehmen, Verbänden und Kommunen hatten sich per Videokonferenz zusammengeschaltet. Wie soll nun geholfen werden? Auch wenn das Treffen zunächst keine konkreten Ergebnisse brachte, stehen mehrere Lösungsansätze im Raum. Grundsätzlich soll die Digitalisierung gefördert werden, um Online- und stationären Handel besser zu verzahnen. Dafür forderte der Einzelhandelsverband HDE zusätzliche Fördermaßnahmen in Höhe von 100 Millionen Euro. Peter Altmaier wollte sich vorerst nicht zu konkreten Fördersummen äußern. Er wolle nicht mit der Gießkanne übers Land gehen. Altmaier verwies aber darauf, dass der Bund sich nicht seiner Verantwortung entziehen werde. Wichtig für das Überleben der Läden sei auch, dass die Bundesregierung ihre Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen bis ins Jahr 2021 hinein verlängere, auch für den Veranstaltungssektor. Grundsätzliche Unterstützung kam dafür von Peter Altmaier.
Wir haben diese Hilfen fortgesetzt durch die sogenannten Überbrückungshilfen. Die sind bis zum Ende des Jahres sichergestellt und ich füge hinzu, wir werden diese Hilfen im Hinblick auf besonders betroffene Branchen, also insbesondere die Gastronomie, die Hotellerie, Konzert- und Veranstaltungsbranche, aber auch im Hinblick auf den Einzelhandel, sofern er durch rückläufige Kundenfrequentierungen betroffen ist, helfen, diese schwierige Phase zu überwinden.
Außerdem auf der Wunschliste der Einzelhändler flexiblere Öffnungszeiten vor Weihnachten. Tina Müller, Geschäftsführerin der Douglas Parfümerien.
Und zum Schluss habe ich noch einen Wunsch, vor allen Dingen für das Weihnachtsgeschäft. Es würde uns Händlern helfen, wenn man gerade jetzt mit steigenden Corona-Zahlen es etwas entzerren könnte und mehr Sonntagsöffnungen hätte.
Altmaier kündigte heute einen neuen Anlauf für mehr Sonntagsöffnungszeiten an. Bislang sei das aber mit der SPD nicht zu machen gewesen. Wenn es dazu auf Bundesebene keine Einigung gäbe, sollten die Bundesländer vorangehen. Als Vorbild könne Nordrhein-Westfalen gelten. Dort soll es in der Adventszeit mehrere verkaufsoffene Sonntage geben. Kritik kam von den Grünen. Deren Wirtschaftsexpertin Katharina Dröge beklagte, dass die falschen Instrumente eingesetzt würden. Die derzeitige Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 16% sei ineffektiv und komme vor allem dem Onlinehandel zugute. Stattdessen forderte Dröge Einkaufsgutscheine, die vor Ort eingelöst werden müssen. Die grüne Wirtschaftsexpertin Dröge schlug zudem einen Innenstadt-Notfallfonds im Volumen von 500 Millionen Euro vor.
Nadine Lindner und jetzt vom Wirtschafts- ins Innenministerium. Bisher hatte es Horst Seehofer ja immer abgelehnt, eine Studie dazu in Auftrag zu geben, wie groß das Problem Rassismus bei der Polizei ist. Jetzt gibt es in der Regierung offenbar einen Kompromiss. Es soll eine Studie geben. Allerdings will Seehofer, dass nicht nur auf die Fehler bei der Polizei geschaut wird. Caroline Born über die neuesten Entwicklungen.
Es klang zunächst so, als hätte die SPD sich durchgesetzt und der Innenminister sich bewegt, was eine Studie zu Rassismus bei der Polizei betrifft. So hatte Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in einem WDR-Podcast angekündigt, dass er darüber jeden zweiten Tag mit dem Innenminister spreche.
Denn es wird ja eine Studie geben. Wir überlegen noch, wie wir sie nennen. Sagen wir mal so, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir eine Lösung hinkriegen.
Allerdings, diese Lösung scheint vielmehr die zu sein, die das Innenministerium schon länger vorsieht. Das vereinbarte Vorgehen entspreche der bisherigen Linie von Horst Seehofer, die er nach der Vorstellung des Lageberichts zu Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden vorgestellt habe. Eine Rassismusstudie, die sich allein auf die Polizei beziehe, lehne der CSU-Politiker weiter ab, heißt es in einer Pressemitteilung des Innenministeriums.
Wir haben ein hohes Maß an Vertrauen gegenüber der Polizei. Die Polizei muss sich darauf verlassen können, dass wir als Politiker hinter ihr stehen, als Bundesregierung. Und das ist der Fall,
sagte Seehofer heute im Rahmen einer Pressekonferenz. Die Studie, die es nun geben soll, soll eine zu Alltagsrassismus sein. Eine Studie, die sich explizit mit Rassismus in der Polizei beschäftigt, wird dies also nicht. Die SPD sieht sich hier dennoch als Gewinner. In der Studie werde es um Extremismus, Antisemitismus und Rassismus bei der Polizei gehen. Das schreibt die SPD-Fraktion auf Twitter. Seehofer deutet zumindest an, dass ein Teil der Studie um Rassismus bei der Polizei gehen könnte.
Ich habe immer gesagt, dass für Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus Nulltoleranz nicht nur in der Gesellschaft herrscht, in der Sicherheitspolitik, sondern auch innerhalb der Sicherheitsbehörden und der Polizei. Und deshalb wird auch eine solche Studie sicher sich damit beschäftigen, wie kann man sicherstellen, dass das auch in der Zukunft in den Sicherheitsbehörden gelebt wird.
Zudem soll es laut Innenministerium eine Untersuchung zum Polizeialltag geben. Dazu gehörten auch Gewalt und Hass gegen Polizeibeamte. Letzteres geht zurück auf einen Vorschlag, den die Gewerkschaft der Polizei Ende September gemacht hatte. Deren Vorsitzender Jörg Radek begrüßt den Kompromiss und sagt, er erwartet, bei der Formulierung des Studienprofils beteiligt zu werden. Wer den Auftrag für die Studie erhält, steht noch nicht fest. Im Gespräch ist laut deutscher Presseagentur die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster. Nach Informationen des Deutschlandfunks sind die Untersuchungen Teil einer umfassenderen Einigung in der Großen Koalition. Wie der Spiegel, dem die Einigung vorzuliegen scheint, zuerst berichtete, sieht diese Einigung vor, dass unter anderem die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden sollen, ein Anliegen der SPD. Zudem soll der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden. Die Details dafür müssen aber noch erarbeitet werden. Ebenso soll es ab 2022 eine oder einen Rassismusbeauftragten geben. Auch Teil der Einigung ist die seit langem geplante Novelle des Verfassungsschutzrechts, die vor allem die Union fordert und diese auch im Gegenzug bekommen haben soll. Die Geheimdienste des Bundes sollen dadurch mehr Überwachungsbefugnisse bekommen.
Jeden Tag entstehen neue Schadsoftwares, mit denen Hackerangriffe durchgeführt werden können, zum Beispiel um Zugriff auf Daten zu bekommen und dann Menschen damit zu erpressen oder aber auch um kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser oder Energieversorgung zu stören. Wie sicher die Cyberarchitektur in Deutschland ist, dazu wurde heute ein Bericht vorgelegt und in dem wird die Lage als angespannt bezeichnet. Johannes Kuhn mit den Einzelheiten.
Ransomware, ein Begriff macht Karriere, denn die eingeschleuste Erpressersoftware machte in den vergangenen 18 Monaten immer wieder Schlagzeilen. Bundesinnenminister Horst Seehofer beschreibt die Methode.
Ist ein System erst einmal mit diesem Schadprogramm infiziert, können es Hacker infiltrieren. Sie installieren sogenannte Verschlüsselungstrojaner und erpressen damit ihre Opfer.
Im diesjährigen IT-Sicherheitsbericht des Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, bilden Ransomware-Angriffe einen Schwerpunkt. Ob Firmen, Flughäfen, Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen oder Behörden. Weltweit werden Fälle aus unterschiedlichsten Sektoren gemeldet. In Deutschland wurden vor allem Angriffe auf Universitäten, Behörden und Krankenhäuser bekannt. Ein Erpressersoftware-Angriff auf das Universitätsklinikum Düsseldorf endete sogar tödlich. Nach dem Ausfall der IT-Systeme musste eine schwer verletzte Patientin in ein entferntes Klinikum gebracht werden und starb. Das BSI ruft gerade das Gesundheitswesen zu besserer Vorsorge auf. Insgesamt verschärfe sich die Bedrohung. Einerseits verstecke sich die Schadsoftware oft in E-Mails, die Mitarbeiter kaum noch von echten Absendern unterscheiden können. Zugleich gingen die Ransomware-Hinterleute immer aggressiver vor, so BSI-Präsident Arne Schönbohm.
Die Daten werden eben nicht nur verschlüsselt, wie es früher der Fall wäre, sondern werden vorher kopiert und ausgeleitet. Und man droht damit, letzten Endes die Angreifer drohen damit, diese Daten auch dementsprechend zu veröffentlichen.
Datenlecks, also veröffentlichte Datensätze mit sensiblen Inhalten, sind eine weitere Sorge des BSI. Hier können Hacker über Lücken in Systeme eindringen und Daten erbeuten. Manchmal lassen Einrichtungen oder Firmen die Datensätze auch versehentlich selbst ungeschützt im Netz liegen.
Das Thema Datenleaks ist ein Thema, was uns alle natürlich sehr intensiv beschäftigt. So wurden in einem Fall allein in Deutschland im Zeitraum von Juli bis September 2019 etwa 15.000 Patientendatensätze öffentlich ohne Passwortschutz zugänglich. Diese Datensätze beinhalteten mehrere Millionen Röntgen, Ultraschall und andere medizinische Bilder.
Die Corona-Pandemie habe zwischendurch zu einem Rückgang der Angriffe geführt. Inzwischen gehe die Kurve aber wieder steil nach oben. Auch Corona-spezifische Straftaten wie gefälschte Soforthilfeseiten seien zu verzeichnen gewesen. Die Pandemie habe ein Schlaglicht auf das Thema IT-Sicherheit gerichtet, so Schönbohm.
Ich glaube, Corona hat sehr deutlich gemacht, wie wichtig eine sichere und funktionsfähige IT auch am Ende ist. Ansonsten wäre Homeoffice, Homeschooling und all diese Themen gar nicht möglich, machbar. Gleichzeitig hat Corona uns aber auch sehr deutlich gezeigt, wie flexibel und anpassungsfähig Cyberkriminelle sind. Denken Sie an die manipulierten Webseiten und die anderen Themen.
Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 soll in Kürze die Schutzmöglichkeiten, Standards und Befugnisse auf den neuesten Stand bringen. Horst Seehofer.
Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das ist eigentlich das zentrale Element. Schutz der kritischen Infrastrukturen und weiter Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse. Denken Sie an Kraftwerke. Und der Schutz der Bundesverwaltung.
Das Gesetz ist überfällig, wurde aber zuletzt durch die Debatte um das 5G-Netz und den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei verzögert. Die Vertrauenswürdigkeit von Netzwerkherstellern soll nun auch politisch geprüft werden. Und zwar durch Außen-, Wirtschafts- und Innenministerium. Unter welchen Bedingungen eine Firma abgelehnt werden kann, werde gerade noch final geklärt, so Seehofer.
Ungefähr ein Drittel des EU-Haushalts geht seit Jahren als Unterstützung an die Landwirtschaft und verteilt werden diese zig Milliarden dann vor allem nach dem Prinzip, wer die größten Flächen hat, der bekommt auch am meisten Hilfe. Das wiederum führt dann dazu, dass sehr viel Geld in die industrielle Landwirtschaft fließt und viele meinen, das passt nicht so richtig zu dem Anspruch, mehr für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu tun. Darüber beraten seit gestern die Agrarminister und heute auch das Europaparlament. Paul Vorreiter berichtet.
Jetzt sind wir dran und es wird noch ein langer Tag,
sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Ein langer Tag, nachdem die Landwirtschaftsministerinnen und Minister bereits eine lange Nacht hinter sich hatten. Immerhin mit zwei Ergebnissen. Die Ostsee-Fischfangquoten für das kommende Jahr stehen fest. Für die deutschen Fischer besonders wichtig, -50% weniger Heringe dürfen 2021 aus den westlichen Gewässern gezogen werden, +5% beim westlichen Dorsch. In der östlichen Ostsee darf der Dorsch aber weiterhin nicht gezielt gefischt werden. Zudem haben die Agrarminister ihre Position zur Strategie der EU-Kommission festgelegt, mit der die EU-Landwirtschaft nachhaltiger werden soll, die sogenannte Vom-Hof-auf-den-Tisch-Strategie. Sie begrüßen die Förderung einer nachhaltigen Ernährung, etwa Pläne für ein EU-weites erweitertes Nährwerte-Logo bei Lebensmitteln, zeigen sich aber zurückhaltender bei den Plänen, den Düngemitteleinsatz um 20% zu verringern und den Pestizideinsatz bis 2030 zu halbieren. Sie fordern eine von der EU-Kommission zugesagte Folgenabschätzung, die zeigen soll, was das für die Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung konkret bedeutet. Heute Abend oder eher heute Nacht steht für die Agrarministerinnen und Minister ein noch viel kontroversereres Thema an.
Harte Verhandlungen, sage ich ganz offen. Wir haben bis spät in die Nacht auch zusammengesessen in den sogenannten trilateralen Gesprächen. Also mit jedem einzelnen Mitgliedstaat habe ich gesprochen. Und jeder Mitgliedstaat hat seine eigene Landwirtschaft, auch seine eigenen Vorstellungen. Keiner möchte Geld verlieren.
Es geht um viel Geld, den größten Posten im EU-Haushalt, 387 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027. Einer der Streitpunkte ist, wie die beiden Säulen der Agrarpolitik, Direktzahlungen und Mittel für ländliche Entwicklung ausgestaltet werden sollen und wie sie an Öko- und Klimaanforderungen geknüpft werden. Die deutsche Ratspräsidentschaft plädiert dafür, dass Ökomaßnahmen, sogenannte Eco-Schemes, in der ersten Säule verpflichtend sein sollen für die Mitgliedstaaten. Sie sollen mindestens 20% der Mittel ausmachen, zudem mit einem Mindestbudget unterfüttert werden. Doch manche Mitgliedstaaten, zum Beispiel Polen und Ungarn, fordern Freiwilligkeit bzw. volle Flexibilität beim Einsatz der Mittel.
We are at the crucial moment in the process towards the new common agricultural policy.
Man sei in der entscheidenden Phase, sagte EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski unterdessen vor dem EU-Parlament. Parallel zu den Verhandlungen in Luxemburg stimmt das Parlament in Brüssel ab heute über seine Position zur Agrarreform ab. Die drei größten Fraktionen, Christ, Sozialdemokraten und Liberale, haben sich auf eine Kompromisslinie geeinigt. Die sieht 30% Ökoleistungen in der ersten Säule vor. Sie gehen also über den möglichen Kompromiss im Rat hinaus. Einer der zuständigen Berichterstatter, der CDU-Politiker Peter Jahr, verteidigte die Linie.
Ich glaube, da liegt ein Irrtum vor. Eco-Schemes sind für die Mitgliedstaaten nicht freiwillig, sie sind verpflichtend. Verpflichtend sind für die Landwirte freiwillig. Und ich verstehe nicht, wieso hier viele Skeptiker haben zu den Landwirten. Die Landwirte sind Lösung des Problems und die werden die Eco-Schemes, wenn die vernünftig umgesetzt wurden von den Mitgliedstaaten, natürlich annehmen. Und die werden nicht auf 30% ihres Einkommens verzichten.
Dagegen heftige Kritik vom grünen Abgeordneten Martin Häusling.
Und was mich ärgert ist, alle reden hier über 30% Eco-Schemes. Reden Sie doch darüber, dass jetzt festgeschrieben werden soll, dass 60% der Zahlungen weiterhin Direktzahlungen sind, Herr Fläche.
Kritik löste im Parlament auch die Sorge aus, dass die Klimaziele des europäischen grünen Deals in der neuen gemeinsamen Agrarpolitik außer Acht gelassen würden. Nachdem sich Minister und Parlament diese Woche auf ihre jeweiligen Standpunkte geeinigt haben, könnten im nächsten Monat bereits die Verhandlungen zwischen den Institutionen beginnen.
Weiter zur Reform der EU-Agrarsubventionen. Wer ein paar Millionen zu viel hat und bereit ist zu investieren, der kann sich in Zypern oder Malta einfach die Staatsbürgerschaft kaufen und ist mit diesem Pass dann natürlich auch ein EU-Bürger mit allen Rechten. Die beiden Inseln haben solche sogenannten goldenen Pässe im großen Stil verkauft, unter anderem an ziemlich zwielichtige Investoren. Und die EU hat deswegen heute Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Der Bericht von Bettina Klein.
2 Millionen Euro für eine Immobilie und als Dankeschön ein Reisepass für die gesamte Europäische Union. Mit allen damit verbundenen Vorzügen, wie etwa der Freizügigkeit im Schengen-Raum. Eine Praxis, die seit langem beklagt wird. Nun hat die Kommission gegen Zypern und Malta wegen dieser Praktiken ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Die Staatsbürgerschaft zu verleihen gegen eine Geldzahlung oder Investition ohne echte Verbindung zum Mitgliedstaat untergräbt den Kern einer europäischen Unionsbürgerschaft, so der Sprecher der Kommission heute.
The Commission considers that the granting of citizenship for predetermined payments or investments without any genuine link with the member state concerned undermines the essence of EU citizenship.
Bereits in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union hatte Ursula von der Leyen versprochen, sie werde die Integrität der Institutionen verteidigen, egal ob es um Pressefreiheit, um Unabhängigkeit der Justiz oder den Verkauf goldener Pässe geht. Europäische Werte stehen nicht zum Verkauf.
All the sale of golden passports. European values are not for sale.
Die frühere Kommission unter Jean-Claude Juncker hatte stets auf die nationale Kompetenz beim Staatsbürgerschaftsrecht verwiesen und es nach Ansicht von Beobachtern aus dem Parlament an der nötigen Entschlossenheit fehlen lassen, das Problem zu beseitigen. Die Rechtsgrundlage, die nun verwendet wird, gab es allerdings auch schon damals. Artikel 4 Absatz 3 der Verträge sichert die loyale Zusammenarbeit der Staaten. Artikel 20 regelt die Einzelheiten der Unionsbürgerschaft. Überfällig nennt der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber die Entscheidung, goldene Pässe oder Visa sind ein Einfallstor für die organisierte Kriminalität und ein erhebliches Sicherheitsrisiko für den gesamten Schengen-Raum. Ähnlich auch sein Kollege Sven Giegold von den Grünen im Europäischen Parlament.
Endlich eröffnet die EU-Kommission Vertragsverletzungsverfahren gegen Zypern und Malta wegen des Verkaufs ihrer Staatsbürgerschaften. Das ist ein Einfallstor für Kriminelle und für Geldwäsche. Auf alle Ermahnungen des Europaparlaments haben die beiden Länder nicht reagiert. Und jetzt macht die EU-Kommission endlich ernst.
Allerdings, so Giegold, auch die Praxis der Vergabe der goldenen Visa müsse verboten werden. Eine wichtige Vorstufe zur Staatsbürgerschaft, etwa in Portugal. Am Ende würden wohl nur einheitliche Gesetze in Europa helfen, die gesamte Praxis zu unterbinden.
Im Zuge der Corona-Pandemie sind eine Reihe von anderen Krisen ein bisschen aus dem Blick geraten, zum Beispiel auch, was sich in der Sahelzone abspielt. Die Vereinten Nationen, die berichten, dass sich dort eine Hungerkatastrophe abzeichnet und eine solche Situation, die bietet natürlich immer auch einen Nährboden für Gewalt und Extremismus. Heute gab es eine internationale Geberkonferenz und auch Deutschland hat dort Hilfe zugesagt. Antje Passenheim.
Ernst sei es, sagt Außenminister Maas.
It is indeed serious.
Alle Warnlampen stünden angesichts der sich zuspitzenden Krise in der afrikanischen Region auf dunkelrot.
All indicators are dark red.
Um den Menschen in dem Gebiet zwischen Mali, Burkina Faso und Niger zu helfen, will Deutschland deshalb weitere 100 Millionen Euro geben. Die Hilfsbedürftigkeit dort hat ein Rekordniveau erreicht, warnte auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
Humanitarian needs in the border region between Mali, Burkina Faso and Niger have reached record levels.
Die Zahl der Menschen, die auf Hilfe von Lebensmitteln und Medikamenten angewiesen sind, ist innerhalb von 18 Monaten um die Hälfte gestiegen, auf mehr als 13 Millionen. Gewalt, Armut, Klimawandel und Vertreibung verschärften die Sicherheitslage. Mehrere UN-Organisationen warnen, die Sahelregion droht zum Pulverfass zu werden, zu einem zweiten Afghanistan. Die Region sei eine Brutstätte für Gewalt und Terror, warnte der UN-Koordinator für humanitäre Angelegenheiten Mark Lowcock. Seien es rivalisierende Farmer und Hirten, seien es Gangs. Oder seien es extremistische Gruppen und Terroristen, die in diese instabile Region stoßen, um den Menschen Terror als Mittel zur Wahl anzubieten. Keine Region in der Welt besorge ihn so sehr wie die Betroffene im Süden der Sahara, sagt der Mann, der in vielen Krisenregionen unterwegs ist. In dem Gebiet sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat oder Al-Qaida die Treue geschworen. Lowcock warnte. Ich fürchte, die Lage könnte kippen und das könnte sich auf weitere Nachbarländer übertragen. Zuvor hatte Lowcock betont, ohne neue Millionen dürfte auch Europa die Folgen bald zu spüren bekommen. Nothilfe reiche nicht, die Region müsse auch wirtschaftlich stabilisiert werden.
Antje Passenheim zur Geberkonferenz für die Sahelzone. Zum ersten Mal überhaupt ist heute eine Delegation der Vereinigten Arabischen Emirate offiziell nach Israel gereist. Die beiden Staaten wollen ja ihre Beziehungen normalisieren und haben heute als einen Schritt dazu ein Abkommen zum visafreien Reisen unterzeichnet. Tim Aßmann.
Von einem glorreichen Tag für den Frieden sprach Benjamin Netanyahu. Man habe Geschichte für kommende Generationen geschrieben, betonte Israels Regierungschef bei der Unterzeichnung verschiedener Detailabkommen zwischen seinem Land und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Deren Staatssekretär für Finanzen, Al-Thaya, erklärte, nun werde der Rahmen für Wohlstand und Wachstum in beiden Ländern geschaffen. Während des Besuchs einer hochrangigen Delegation aus dem Golfstaat in Tel Aviv schlossen Israel und die Emirate Verträge in den Bereichen Forschung, Technologie und Luftfahrt ab. Etihad, die Fluggesellschaft aus den Emiraten, hat den Linienbetrieb bereits aufgenommen. Zwischen beiden Ländern soll künftig Visafreiheit gelten und Investitionsschutz für Unternehmen. Im August hatten die israelische Regierung und die Führung der Emirate die Normalisierung der Beziehungen angekündigt. Mit Bahrain folgte wenig später ein weiterer Golfstaat. Im Gegenzug für die Annäherung hat die israelische Regierung die Pläne zur Annexion besetzter palästinensischer Gebiete eingefroren. Von palästinensischer Seite werden die Abkommen der beiden Golfstaaten mit Israel abgelehnt, weil sie abgeschlossen wurden, obwohl die Palästinenser ihrem Ziel nach einem eigenen Staat und dem Ende der israelischen Besatzung nicht näher gekommen sind.
Tim Aßmann aus Israel. Und das waren die Informationen am Abend. Ich bin Josephine Schulz. Tschüss und danke fürs Zuhören.